Gehörlos. Erfahrungen mit einer schwerhörigen Tochter. Von Hardy Tasso.
Wie erzählt man eine unhörbare Geschichte? Doppelt unhörbar. Erstens ereignet sich all dies vorwiegend in unserem Innern. Kopf, Bauch. Lautlos. Und zweitens, Charlotte kann ihre Lebensgeschichte nicht über ihre Ohren aufnehmen. Bestenfalls erreichen sie verstümmelte Brummtöne. Vielleicht muss man schreien, wenn man nicht heulen will. Ich beginne diese Geschichte also mit Charlottes Lärm. Ute weiß den Tag ganz genau. Und manchmal steigen ihr ganz schnell Tränen in die Augen, wenn ich sie immer mal wieder nach diesem Datum frage. Der 14. September 1987. Es ist nicht der Geburtstag unserer Tochter. Eher der Beginn eines wahrscheinlich sehr langen Abschieds von Charlotte. Der Tochter, wie wir sie uns bis zu jenem Tag gedacht, vorgestellt, gewünscht hatten. Und noch wünschen.
Der 14. September. In der Nacht davor bekommt Charlotte keine Flasche Milch. Sie ist 1¼ Jahre alt. Am Morgen fahre ich mit ihr und meinen Eltern ins Krankenhaus. Hardy will diesen Morgen verschlafen. Dort werden Charlotte Beruhigungstropfen gegeben. Dann nach einer Weile werden Kopfhörer über ihre Ohren gestülpt und Drähte an ihrem Kopf befestigt. Computeraudiometrie. Der Test spielt sich in Charlottes Kopf ab. Der Computer gibt Töne in ihr Ohr hinein und misst, was in ihrem Gehirn ankommt. Die Differenz zeigt den Hörverlust an.
Ute teilt mir das Testergebnis über Telefon mit. Mittelgradig schwerhörig, höchstens. Es kann nur besser werden. Sagt der Arzt, sage der Computer. Nach dem Telefongespräch registriere ich seltsam erregt, dass etwas passiert ist in unserem Leben. Seltsam an dieser Erregung ist, dass ich sie genieße. Ich bin aufgeregt, traurig und weine nicht. Das war sicher ein Fehler. Es war nicht der erste Fehler. Der Weg bis zu jenem Septembertag war voll davon. Und er war lang von Hoffnungen und Befürchtungen und von ersten Anzeichen. Seit Charlotte 6 Wochen alt war, fiel uns auf, dass sie sich oft nicht umschaute, wenn wir laut in ihr Zimmer kamen. Auf Rufe reagierte sie oft nicht, auch auf laute Rufe nicht. Und auch nicht auf Schreien direkt hinter ihrem Rücken. Trotzdem, man kann nicht sagen, wir hätten es geahnt. Das Gegenteil ist richtig. Wir hatten ernsthaft nie damit gerechnet. Und oft, unregelmäßig zwar, aber oft genug, um uns zu verwirren, drehte sie bei einem Geräusch plötzlich ihren Kopf doch herum, reagierte sie auf ihren Namen. Und beim Kinderarzt mit 3-4 Monaten suchte sie mit ihren Augen gehörig die links und rechts schnipsenden Finger des Arztes. Der diagnostizierte prompt, sie hört doch. Als Kinderarzt muss man immer die hysterischen Eltern mitbehandeln. Natürlich waren wir hysterisch, aufgeregt. Der Kinderarzt aber war fachlich überfordert. denn schwerhörige Kinder haben ein erweitertes Blickfeld. Das Fingerschnipsen war also keine geeignete ärztliche Untersuchungsmethode, um es gelinde auszudrücken. Das und so vieles erfuhren wir später. Später auch sagte man uns, dass viele Kinderärzte derart überfordert sind. Bei den meisten schwerhörigen Kindern wird die Behinderung erst spät diagnostiziert. Die Eltern fürchten sie weit früher. So war Charlotte mit Hilfe unseres Arztes nach ihrem ersten Lebensjahr sprachlich auf dem Stand einer Neugeborenen. Das Beste, was er für sie schließlich noch tat, er überwies sie zu einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der empfahl unverzüglich das Computeraudiogramm im Krankenhaus im September.
Der Test spielt sich in Charlottes Kopf ab. Der Computer gibt Töne in ihr Ohr hinein und misst, was in ihrem Gehirn ankommt. Die Differenz zeigt den Hörverlust an. Mittelgradig schwerhörig. Höchstens. Es kann nur besser werden, sagt der Arzt. Sage der Computer.
Nach jenem 14. September fragten wir uns, warum passiert das uns? Wir dachten nicht so sehr, dass es dem Kind passiere, sondern uns. Warum? Es ist eine falsche Frage. Es gibt absolut keine vernünftige Antwort darauf. Wir sind nicht erblich vorbelastet. Uta hat während der Schwangerschaft keine Tabletten geschluckt. Und die Geburt erfolgte zwar durch Kaiserschnitt, verlief aber ohne Probleme. Keine Erklärung. Keine Antwort. Es kann jeden treffen. Wenn man nicht an Gott glaubt, hat man nicht einmal jemanden, dem man die Schuld geben kann. Und wenn man an den gerechten, liebenden Gott glaubt, dann ist alles Glaubensprüfung. Sich drein schicken. Ein Gott weiß warum. Dann ist die Frage sinnlos. Es bleibt nur, es ist passiert. Uns. So ist es. Findet euch ab.
Was muss man machen mit einer mittelgradig schwerhörigen, ein-einvierteljährigen Tochter? Wieder zum Arzt? Operieren lassen? Bloß die Polypen rausschneiden? Ein Hörgerät? Oder einfach warten, bis das Kind zur Schule kommt?
Also das ist sicherlich sehr verkehrt, aber diese Mahnung höre ich eigentlich auch nicht mehr.
Dr. Ursula Petersen-Siebert leitet die phoniatrische Abteilung im Werner-Otto-Institut der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Hamburg, einem Zentrum für Kinderheilkunde. Damals kannten wir sie noch nicht. Ich greife hier der Übersicht wegen vor. Einer Übersicht halber, die uns so sehr fehlte damals, als wir allein mit Charlotte waren.
Ich höre nur, dass es häufig eben doch zu spät diagnostiziert wird, denn zumindest wäre es sehr wichtig, innerhalb des ersten Lebensjahres zu einer Diagnose zu kommen, weil man doch davon ausgehen kann, dass es auch in der Hörentwicklung gewisse empfindliche Zeiten gibt, das heißt Zeiten, in denen dann eine Prägung der Hörverarbeitung im Gehirn geschieht. Und da ist sicher das erste Lebensjahr, das kann man sich vorstellen, entsprechend der Sprachentwicklung, ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Insofern wäre es schon wichtig, dass da irgendwie das Gehirn dann gereizt wird, indem eben ein Hörgerät ins Ohr gebracht wird und das über das Hörgerät dann auch Töne tatsächlich das Gehirn erreichen können oder Sprache das Gehirn erreichen kann.
Ein Hörgerät. Und wann?
Man kann ganz allgemein sagen, so früh wie möglich. Das heißt, gewöhnlich ist ein früher Zeitpunkt 6 Monate, aber in Einzelfällen kann es auch vor dieser Zeit durchaus sein, dass man die Diagnose kennt und dass Hörgeräte angepasst werden.
Mit 6 Monaten. Wir hatten dem fingerschnipsenden Kinderarzt später in einem Brief geschrieben, wir würden ihn nicht weiterempfehlen.
Die Diagnose von einer hochgradigen Hörbehinderung im frühen Kindesalter ist selbstverständlich sehr belastend für die Eltern. Und insofern wünscht man immer, dass man sich doch oder dass der die Diagnose gestellt hat, getäuscht haben könnte. Die Eltern gehen dann häufig von einem Arzt zu einem anderen. Sie hoffen, dass es nur eine Schallleitungsschwerhörigkeit, eine Mittelohrschwerhörigkeit ist, die zu operieren ist. Und verfolgen eigentlich nicht den Weg, der jetzt wichtig wäre. Wenn der Verdacht auf eine hochgradige Hörbehinderung besteht, wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Eltern irgendein pädaudiologisches Zentrum aufsuchen. Das heißt, eine Abteilung, die sich wirklich auf kindliche Hörstörungen spezialisiert hat und die gewöhnlich an HNO-Universitätskliniken sich befinden.
Hörgeräte, so schnell wie möglich. Das klingt nach prompter, schneller medizinischer Handlung, nach vorbereiteten Prozeduren, sauber geebneten Pfaden nach wenn, dann. Wenn dein Kind schwerhörig ist, dann musst du das tun und das und das. Es war ganz, ganz anders. Damals, wie gesagt, kannten wir das Werner-Otto-Institut noch nicht. Aber auch unser Ohrenarzt empfahl ein Hörgerät für Charlotte. Wir suchten uns also einen Hörgeräteakustiker. Ein Geschäft, einen Laden in einem Einkaufszentrum.
Unter Charlottes Gebrüll nimmt der freundliche junge Mann mit Hilfe einer weichen Masse Abdrücke von ihren Ohren und ist überrascht. Kriegen so kleine Kinder dann auch schon Hörgeräte? Anschließend vergehen erst mal 2 Wochen, in denen die Ohrpassstücke aus Weichplastik gefertigt werden. Dann aber sollte das Wunder geschehen gefälligst, wo wir doch zum Mond fliegen können. Der freundliche junge Mann zeigt die Geräte. HDO-Geräte für mittelgradige Schwerhörigkeit. Kleine hinter dem Ohrgeräte. Standardfleischfarben. Mittlerweile gibt es sie auch in anderen Farben. Lila etwa. Das ist gut. Wir müssen uns nicht verstecken. So ein Gerät hat einige Schalter, Drehschlitze, Klappen. Oben ein Mikrofon, vorne einen durchsichtigen langen Schlauch, daran dann das weiche Ohrstück, das wird ins Ohr gesteckt. Charlotte lässt sich beide Ohren einsetzen. Einschalten. Hochregeln. Gespannt schauen. Ein paar Schritte gehen.
Charlotte?
Zum Tiergeschäft gehen, da gibt es viel zu hören.
Charlotte?
Die Wellensittiche und Papageien und Nymphensittiche. Charlotte hat sie wohl so gehört.
Charlotte?
Nichts. Keine Reaktion. Und dann rausreißen, Schluss, vorbei, tut weh, raus. Ende der ersten Hoffnung.
Die Tage, Wochen danach sind ein steter Kleinkampf. Um Minuten. Heute bleiben die Geräte 10 Minuten drin. Morgen 15. Übermorgen. Nächste Woche. Rausreißen. Eine halbe Stunde. Getrampel. Raus. 5 Minuten. Auf den Boden werfen. 2 Stunden. Gegen die Wand feuern. Schreien. Einen Vormittag. Charlotte. Charlotte? Es ist kein Unterschied. Kein Unterschied zu vorher, ohne Geräte. Weshalb soll sie dann tragen? Ich gebe jeden Tag einmal auf. Hardy kommt aus der Ferne des Arbeitszimmers, beruhigt uns beide. versucht, Charlotte zu erklären. Wird wütend. Schreit uns beide an. Erklärt. Arbeitet. Kein Unterschied. Vielleicht meint der junge, freundliche Akustiker, braucht sie ein Kastengerät, das sie um den Hals tragen kann. Ein wild tobendes kleines Kind? Das Vertrauen zum Akustiker, zur Technik ist weg. Zum Mond können wir fliegen.
Heute aus waren das damals nur einige Wochen, aber als wir in jenen Wochen gefangen waren, geschah nichts Sichtbares, nichts Hörbares. Die Wochen zerfielen in viele, viele Stunden, Minuten, Augenblicke, in denen wir Charlotte durch ihre stille Welt toben sahen, wobei sie lauthals jaulte und heulte und röhrte. Wir sehen sie mit im Grunde einem Gedanken. Wie wird Charlotte? Und einer Sorge. Müssen wir nicht etwas tun? Was machen wir gerade falsch? Wir fragen unsere Kinderärztin. Die weiß auch nicht so recht. Schwerhörige Kinder seien ja Gott sei Dank so selten, besonders auf dem Land. In der Bundesrepublik sind rund 150.000 Kinder hörgeschädigt. Die Ärztin will sich aber erkundigen. So landen wir ein paar Wochen nach dem Septembertag in jenem Werner-Otto-Institut und bei einer der schrecklichsten Erinnerungen. Wir erfahren zunächst, dass ein Computeraudiogramm ein nicht immer aussagekräftiges, ein sehr subjektives Messinstrument sei. Was soll das? Dr. Petersen-Siebert will, dass ein weiterer, anderer Hörtest gemacht wird, einer ohne Betäubung, aber mit Musik und Bauklötzen. Ein Unding eigentlich, denn wie sagt man einem schwerhörigen Baby, dass es Bescheid sagen soll, wenn es etwas hört? Bei diesem Test darf Charlotte die Bauklötze vor ihr nur dann versetzen, wenn sie die Musik hört, die aus den Lautsprechern rechts und links von ihr abstrahlt. Ihre mittelstarken Hörgeräte hat sie in den Ohren.
Noch nicht, Charlotte. Warte. Warte.
Charlotte liebt Bauklötze und versetzt sie dann, wann sie will.
Warte, warte, Charlotte.
Charlotte tut meistens genau das, was sie will und wird grantig, schreit, tobt, wütet, wenn sie etwas anderes tun soll. Wie viele andere Kinder auch.
Musste sie das schon hören?
Da sie aber schlecht hört, die Vorgänge und Dinge nicht über das Hören heranholen kann, muss sie auf die Dinge zugehen, zu rennen.
Sie hört das nicht, oder?
Charlotte rennt zum Leben, dauernd. Sie sitzt keine 5 Sekunden still. Hyperaktivität sei typisch für schwerhörige Kinder. Charlotte wütet durch diesen Test.
Kann sie die Musik nicht über den Tisch fühlen?
Ich sitze schräg hinter ihr. Manchmal achtet sie auf die Anweisung der Testleiterin, schaut aufmerksam auf, zeigt verständig auf die Klötze, nimmt einen, wirft ihn fort. Unabhängig von der Musik.
Sie hört nichts.
Sie scheint die Musik nicht wahrzunehmen, trotz der Hörgeräte. Die Musik ist laut. Charlotte spielt, schaut, rennt herum. Keine Reaktion auf die Musik. Die wird lauter und lauter und lauter. Keine Reaktion. Das Kinderlied ist laut und fröhlich.
Charlotte?
Noch bevor die Testleiterin es sagt, wissen wir, dass das mittelgradige Computerergebnis vom September falsch war. Charlotte ist fast taub, fast gehörlos. Die neue unsichere Diagnose: an Taubheit grenzende Innenohrschwerhörigkeit. Zunächst der rein medizinische Stand nach diesem Hörtest. Irgendwelche Hoffnungen auf Besserung durch eine Operation zerstört Dr. Petersen-Siebert kurz, klar und hart.
Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Operation sicher nicht die Alternative fürs junge, hochgradig hörbehinderte Kind. Es mag in zukünftigen Zeiten Operationen geben, die es heute auch schon für spätertaubte oder eher jugendliche Erwachsene gibt. Aber für Kinder kann man dies ja noch nicht als Routinemethode ansehen und das bleibt abzuwarten.
Vorbei. Es ist vorbei mit den Hoffnungen. Dass alles nur Spiel war, das vorübergeht. So brutal wollten wir gar nicht eingeholt werden von der Wirklichkeit. Meine seltsame, freudige Erregung vom 14. September ist abgeschlossen. Es ist jetzt ernst. Soweit wir, die Eltern. Was ist mit dem Kind, Charlotte? Wie erlebt sie sich? Was weiß sie von ihrer Fasttaubheit? Was wird mit ihr? Wir warten ab. Und plötzlich geschieht etwas. Noch während des Tests bekommt Charlotte ein stärkeres Hörgerät, eines der stärksten überhaupt. Und das Wunder geschieht. Charlotte dreht sich schnell zur Handtrommel herum. Sie hört oder fühlt über den Fußboden, über ihre Füße, über die Haut. Laute, tiefe Töne. Mehr nicht. Das Wunder ist begrenzt, aber es ist endlich etwas passiert. Wir waren zu geduldig in all den Monaten davor. Ein anderer Vater war energischer. Axel Krüger, ein Hamburger Tierarzt, der den ärztlichen Betrieb kennt. Er ist Vater von 4 Kindern. Nikolas ist ähnlich schwerhörig wie Charlotte.
Ja, wir haben zunächst festgestellt, dass unser Kind offensichtlich Schwierigkeiten mit seinem Hören hat, sind dann zum Kinderarzt gegangen. Der hat uns zu einem Facharzt überwiesen und dieser Facharzt hat uns dann an ein Zentrum verwiesen. Dieses Zentrum war für uns ziemlich weit entfernt. Wir wohnen ja in Hamburg und das Zentrum sollte in Mainz sein. Ich habe dann in Mainz angerufen umgehend, um dort einen Termin zu bekommen für die weitere Untersuchung, Diagnosestellung und gegebenenfalls dann Anpassung von Hörgeräten. Und im ersten Telefongespräch wurde mir gesagt, dass dort eine Warteliste bestände und ich also mit mindestens 6 bis 8 Wochen, könnte auch bis zu 3 Monaten gehen, Wartezeit rechnen müsste. Man muss sich vorstellen, dass man, wenn man diesen Verdacht hat, dass sein Kind eine Behinderung hat, natürlich ziemlich geschockt ist und nervös ist und dann bestrebt es, möglichst schnell eine Klärung herbeizuführen. Und diese Wartezeit von 10, 12 Wochen mir natürlich unerträglich erschien. Und da ich zum Zeitpunkt zufällig gerade Urlaub habe, habe ich beschlossen, diesen Zeitpunkt etwas kürzer zu fassen und bin in mein Auto gestiegen, bin mit meinem Kind umgehend nach Mainz gefahren und bin den Leuten sozusagen auf die Pelle gerückt. Habe mich dann da gar nicht erst angemeldet, sondern bin mit meinem Kind auf dem Arm in das Institut marschiert und habe gesagt, ich käme aus Hamburg, hätte ein Kind, bei dem der Verdacht besteht, dass es vielleicht schwerhörig sei und ich möchte doch gerne Gewissheit haben, ob es nicht möglich wäre, dass dieses Kind untersucht würde. Man war zunächst ziemlich erstaunt, dass ich da anrückte, da noch eine Warteliste bestand, hat sich dann aber doch die Zeit genommen. Und dieses Kind wurde untersucht. Die ganze Untersuchung hat fast 3 Stunden gedauert. Und es wurden alle möglichen Dinge überprüft und der Verdacht erhärtete sich. Und man hat dann gesagt, es wäre notwendig, dass das Kind zu einer gründlichen stationären Untersuchung und Testung des Gehörs und eventuell passender Hörgeräte dort erscheinen müsste. Bin dann in Mainz gewesen, habe mein Kind etwa eine Woche lang im Hotel untergebracht, bin zwischen 2- und 3-mal pro Tag in der Klinik gewesen. Das Kind ist dort untersucht worden und nach etwa einer Woche sind wir zu einer ersten Probeverordnung gekommen. Das Kind hat dann über den Akustiker die ersten Hörgeräte bekommen. Ich bin dann jeweils für 1 bis 2 Tage mit diesen Hörgeräten und dem Kind alleine im Hotelzimmer unterwegs im Park gewesen, habe versucht, Reaktionen zu beobachten, zu protokollieren und dann mit den Audiometristinnen bzw. dem Arzt abzusprechen. Das Kind hat ja zunächst ohne Gehörgeräte praktisch nicht auf akustische Reize reagiert, während nachdem er das Hörgerät dann das erste Mal getragen hat, ich gemerkt habe, als ich im Hotelzimmer war und mein Radiowecker ansprang, dass zunächst eine, möchte fast sagen, Schreckreaktion kam und das Kind auf diesen akustischen Eindruck reagierte. Da war doch irgendetwas und ich gemerkt habe tatsächlich, mit dem Hörgerät ist es anders als ohne Hörgerät.
Nicolas hat auf diese Weise vielleicht ein halbes Jahr gespart. Ein halbes Jahr früher ein Hörgerät bekommen. Aber die wenigsten setzen sich durch wie Nicolas Vater. Die meisten gehen den langen Weg von Termin zu Termin. Wie wir. Bis endlich das erste Gerät im Ohr sitzt. Nach dem Musikhörtest im Institut trägt Charlotte das stärkere Gerät länger als früher und reißt es sich seltener raus. Sie reagiert öfter, wenn wir sie rufen. Kleine Fortschritte. Aber kein Wort Sprache. Auch kein Mama. Vielleicht möchte ich deshalb manchmal so dringend ein zweites Kind. Damit ich endlich Mama höre. Ganz normal, leise, schön klingend, zärtlich. Mama. Noch ist Charlottes Sprachlosigkeit nicht so schlimm mit 1,5 Jahren. Aber bald werden die Kinder unserer Freunde anfangen zu sprechen. Charlotte ist intelligent, sagen wir uns. Sie wird schnell lernen. Hoffentlich.
Ich mache einen kleinen dummen Test. Ich stelle mich, während sie zur Terrassentür hinausschaut, hinter sie und rufe aus 1 Meter Entfernung laut: Charlotte. Sie dreht sich sofort um, lächelt, wendet sich wieder zur Terrasse. Noch einmal: Charlotte. Sie dreht sich um. Noch einmal und noch einmal, immer dasselbe. Und dann sehe ich, dass sie die Hörgeräte nicht in den Ohren hat. Begeisterung.
An zig anderen Tagen misslingt dieser Test. Und auch mit Hörgeräten. Die Geräte, sie werden alle paar Wochen gegen andere ausgetauscht. Hörgeräteanpassung heißt das. Was wird da woran angepasst?
So wie man das kann, wird eine Hörkurve erstellt, indem man feststellt, bei welcher Lautstärke ein Kind einen Ton einer bestimmten Höhe hört. Und insofern gibt es Unterschiede. Das heißt, wenn man hochgradig hörbehindert ist, dann hört man eigentlich eher nur ganz tieftonige Töne, die man aber mehr fühlt über Vibration, sehr laut. Während bei mittelgradigen Hörstörungen sie jede Kombination haben können. Es gibt Patienten, die die hohen Töne besser hören oder die tiefen Töne besser hören oder eine ganz gerade Kurve. Häufiger ist allerdings eine Störung der hohen Tonbereiche, weil die offensichtlich leichter zu schädigen sind. Das Kind bekommt ein Hörgerät, was in etwa der Kurve entsprechen mag, trägt dies über einen gewissen Zeitraum, muss ja auch erstmal hören lernen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man jetzt einfach ein Gerät aufsetzt und in dem Moment hört es das alles, sondern es muss erstmal das, was es vorher nicht wahrgenommen hat, umsetzen lernen. Es muss erstmal verstehen lernen, was es da überhaupt wahrnimmt. Und das muss es über das Hörgerät lernen. Und wenn man da ein Gerät probiert hat, wird man nach 14 Tagen oder 3 Wochen ein zweites mit nach Hause geben müssen. Das heißt, man muss sehr genau beobachten, da das kleine Kind ja nicht sagen kann, dies hier ist das Gute. Man muss sehen, ob es mehr lautiert. Es gibt auch gewisse Überprüfungsmethoden nachher. Aber man muss wirklich sehen, wie das Gerät vom Kind akzeptiert ist. Und insofern Anpassung und nicht gleich Verordnung.
Viele Geräte folgen. Zierliche, hinter dem Ohr und dem Haar kaum sichtbare. Sie sind wirkungslos. Charlotte reagiert nicht. Große, schwere, wahre Brummer. Sie klappen dauernd nach vorne und verbiegen die Ohren zu Segelohren. Wie hört Charlotte überhaupt mit Hörgeräten? Genau werden wir das nie erfahren, auch wenn sie einmal sprechen können wird. Denn keiner kennt die Hörwelt des anderen aus eigener Erfahrung, weder Charlotte unsere noch wir ihre. Also kann keiner beide Welten miteinander vergleichen und die Unterschiede genau benennen. Wir Normalhörigen können Charlottes Tonwelt höchstens mit Hilfe eines Tonstudios versuchen nachzubilden, indem wir jene Frequenzen, die Charlotte nicht oder nur schwach wahrnimmt, technisch herausfiltern. Etwa aus einem Frühstück im schwerhörigen Kindergarten.
Frühstück, Hen. Alle Kinder setzen sich hin, bitte.
Martha.
Charlie. Charlotte.
Abend.
Toll, geh mal so,
könnt ihr
sitzen bleiben. Prima so.
Charlotte nimmt die hohen Töne kaum oder gar nicht wahr. Auch wenn ihre Hörgeräte diese Frequenzen sehr verstärken. Wir filtern diese Frequenzen für uns jetzt heraus.
Du fängst schon an. Hey, hey, hey. Und noch nicht ganz so laut. Mann. Ist das wahr? Jetzt fangen wir erst mit den Brötchen an. So.
Auch die mittleren Frequenzen hört Charlotte kaum. Jene Frequenzen also, in denen menschliche Sprache hauptsächlich vermittelt wird. Wir entfernen sie. Die tiefen Töne jedoch scheint Charlotte schon bei mittlerer Lautstärke wahrzunehmen. Sie bleiben ihr. Erzeugen diese Töne in Charlotte eine dumpfe, triste Welt? Sie macht nicht den Eindruck. Sie ist meist fröhlich, sehr kontaktfreudig, spielt und streitet gern mit anderen Kindern, meckert, tobt, kaspert rum. Ist vollkommen normal.
Mit 2 Jahren spricht Charlotte noch immer kein Wort. Philipp sagt jetzt, wenn er auf den Arm will. Stefanie kann telefonieren. Beim Kinderturnen plappern fast alle. Charlotte, kein Wort. Nur awa-wa-wa-wa-wa-wa. Und jaulen in höchsten Tönen und gackern, wenn sie gekitzelt wird. Und stundenlanges Zetern. Kein Wort.
Ich mag böse Ironie. Deshalb sage ich Ute einmal, wenn es einen Gott gibt, was hat er sich dabei gedacht, einem Hörfunkautor ein Kind zu geben, das nicht hört? Das ist meine Art, damit fertig zu werden.
Was ist das?
Ich werde nicht fertig. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich schon angefangen habe, es überhaupt als Wirklichkeit zu sehen. Ob ich nicht hoffe, zu träumen oder aus einem Hörspiel zu erwachen. Und ich bin wieder Student oder Sohn, ohne Verantwortung.
Brötchen.
Ich schimpfe viel und nehme Charlotte sofort in den Arm, wenn mein Schimpfen erfolgreich war, wenn Charlotte weint. Ich weiß nicht, ob ich schon angefangen habe, es zu begreifen.
Die Hörgeräte allein tun es nicht. Wir müssen täglich mit Charlotte hören üben und sprechen üben. Bewusst, langsam, deutlich, Wort für Wort. 100.000 Mal dasselbe.
Charlotte,
Eimer. Ja, prima. Prima, André, ein Ball.
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 Sprache hören ist ein langer Prozess, der beim hörenden Kind nebenbei verläuft, den wir dem hörgeschädigten Kind gezielt nahebringen müssen.
Hella Mallet, Lehrerin für Hörgeschädigte an der schwerhörigen Schule in Hamburg, der auch Charlottes Kindergarten angegliedert ist.
Aber nicht als Unterrichtslektion oder schulische, um Gottes Willen, das kann man mit einem Kind in dem Alter nicht machen, sondern in spielerischer Form, indem ich ganz bewusst mich dazusetze und wenn ich sehe, das Kind spielt jetzt mit den Dingen, jedes Kind spielt mit einem Ball oder Bauklotz oder irgendwas und ich setze mich als Mutter dazu und erzähle ihm, was es da macht. Frage es und nimm den Ball in die Hand, spreche über den Ball, erzähle ihm von dem Ball. Bitte es, hol mir den Ball, wenn es das nicht tut, sage ich, komm, fass es an die Hand, wir gehen hin, komm, wir holen den Ball. All diese Dinge, die man bei einem hörenden Kind im Prinzip genauso macht, nur sehr viel weniger und nicht so bewusst.
Schaufel. Schaufel.
Wir haben Glück. Mit 2¼ Jahren bekommt Charlotte eine Sondergenehmigung für den schwerhörigen Kindergarten in Hamburg. Dort lernt sie hören und sprechen. Erst einmal die Woche, dann öfter. Früherziehung.
Früherziehung ist eigentlich ein ganz komplexer Bereich, der alles beinhaltet, was das Kind aufgrund seiner Hörschädigung speziell lernen muss. Indem jetzt dem hörgeschädigten Kind möglichst viel an Geräuschen, an Sprache, an speziellen Höreindrücken vermittelt werden muss, ganz gezielt, weil es die ja nicht automatisch aufnimmt wie jedes normalsinnige Kind und ihm immer wieder gezeigt und erklärt werden muss, was du da wahrnimmst, ist ja noch kein Hören, ist das oder jenes. Das heißt, hören lernen, einordnen lernen, was da an merkwürdigen Dingen geschieht, hat eine bestimmte Bedeutung, ist zuzuordnen zu gewissen Handlungen. Ein normalsinniges Kind mit 2 Jahren, das hört draußen also die Autotür klappen, das hört dann Schritt, trapp, 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 trapp und kommt, läuft zur Tür, weil es weiß, Papa kommt. Ein hörgeschädigtes Kind hört weder die Autotür noch die Schritte und wenn Papa plötzlich da ist, kriegt es einen Schreck, weil es gerade gespielt hat und gar nicht mitgekriegt hat, was da los ist. Und jetzt müssen wir ihm klar machen, horch mal, das ist die Autotür. Hingehen, schlagen, die Geräusche aufnehmen, immer wieder zeigen und erklären, was passiert, damit es jetzt die Geräusche Kiste. Einordnen kann.
Kiste. Kiste.
Wir hassen das. Wir wollen Charlotte lieber im alltäglichen Kiste. Leben hören und sprechen beibringen. Hier, trag den Teller rein, Kiste. Charlotte. Kiste. Gut, Charlotte. Die Prima. Kiste. Den Teller, Charlotte.
Die kommt später, wenn wir
Wir wollen keine Stunden geben. Wir wollen, dass andere ihr Sprechstunden geben. Aber nicht wir. Warum nicht? Uns steigen die Tränen in die Augen unwillkürlich und wir können nur sagen, dass wir es nicht wollen. Wollen wir nicht, dass Charlotte sprechen lernt? Unsinn. Aber irgendwie ist das zu viel für uns. Stefanie erklärt mir stolz, ich kann sprechen, Charlotte aber nicht. Ja, ich kann sprechen. Ein 5-jähriger Junge, mit dem Charlotte im Urlaub spielt, fragt schließlich zaghaft, darf Charlotte noch nicht sprechen?
Bettina? Bettina, pass auf. Bettina, wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Prima. Wo ist die Puppe? Da ist die Puppe. Prima. Wo ist der Hund?
Ich lasse mir zeigen und erklären, was passiert, wenn ein schwerhöriges, fast taubes Kind hören und sprechen kann.
Gut. Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Da ist das Haus. Wo ist der Hase? Wo ist der Hase? Der Hase. Da, richtig.
Bettina ist 3,5 Jahre alt, ein Jahr älter als Charlotte.
Pferd. Wo ist der Puppenwagen?
Puppenwagen.
Ja, wo ist der Puppenwagen?
Puppenwagen.
Mhm, prima. Wo ist der Tisch? Gut, da ist der Tisch.
Bettina, ihre Mutter, die Sprachlehrerin Sabine Kreis-Stubbe und ich mit meinem Mikro in der Hand sitzen um den niedrigen Tisch im Spielzimmer der schwerhörigen Schule neben dem Kindergarten.
Wo ist die Tafel? Schau! Die Tafel, gut, prima, da ist die Tafel.
Bettina soll zu jedem Wort, das die Lehrerin nennt, ein Pappplättchen mit dem passenden Bild auf das gleiche Bild auf einer größeren Papptafel vor sich legen.
Wo ist die Eisenbahn? Wo ist die Eisenbahn? Leg hin. Pass auf.
Nee, Amerika.
Ach, wir haben den Vogel vergessen.
Bettina widerspricht.
Da ist der Vogel.
Es ist ihr erster
richtig
zusammenhängender Satz in dieser Stunde.
Was ist das? Der Laster. Der Laster, richtig. Leg das Plättchen hin. Prima. Und jetzt schenken wir die alle Mama. Jetzt schenken wir alle Mama. Bitte, Mama.
Hella Mallett.
Jetzt soll Mama fragen.
Die wesentliche Arbeit, meine ich doch, in dem jungen Alter leisten die Eltern, wenn man ihnen also jetzt sagt, wie sie es zu tun haben. Und das ist der nächste Punkt zur Früherziehung. Frühberatung gehört also ganz, ganz wesentlich die Elternberatung. Wenn das Kind zu mir einmal in der Woche kommt, selbst wenn es mich dann kennt, 50, 60 Minuten kann ich keine Sprachentwicklung in Gang setzen. Aber ich kann wohl den Eltern zeigen, das könnte man tun. Und wir überlegen gemeinsam, was macht man im Tagesablauf? Wo kann man jetzt das Kind mit ranziehen? Wo kann man ihm gezielt anbieten? Geräusche, Sprache, wie mache ich das? Ich gebe Spielzeug mit. Wir probieren es einfach und unterhalten uns dann darüber, was bringt es, wie sieht es aus, müssen wir es anders machen und so weiter.
Bitte. Frag Mama, wo ist der Hase, Mama? Wo ist der Hase?
Wo ist der Hase, Mama?
Da ist der Hase. Toll hast du das gemacht. Und jetzt, Bettina, wie geht's weiter? Ist genug? Bist du fertig? Ja? Bettina hat prima gesprochen. So, jetzt ist das fertig. Wir packen ein. Wir packen ein.
Nach dieser Demonstration bin ich sehr zuversichtlich.
Blatt lege ich auf
auch Charlotte
den
wird das können.
Tisch.
Ein Jahr noch, vielleicht weniger.
Blatt kommt auf den großen Tisch. Da ist der große Tisch.
Tisch.
Das ist der kleine Tisch.
Da ist
Bettina spricht prima. Guck mal, hier können wir reinsprechen. Guck, das habe ich auch. Da können wir auch
Bettinas
sprechen.
Mutter und die Lehrerin tragen jeder ein Mikrofon mit Sender um den Hals.
Guck mal,
eine Mikroport-Anlage. Sie sendet drahtlos zu einem Empfänger um Bettinas Hals. Vom Empfänger führen Drähte zu den Hörgeräten.
Können wir auch sprechen. Und Bettina kann hören. Bettina kann hören. Und
Bettina.
Bettina kann hören.
Charlotte lernt, begreift. Das kann man sehen. In den Stunden im Kindergarten und auch zu Hause. Obwohl wir uns nicht mit ihr hinsetzen und üben. Verdammt nochmal, wir sind nicht dazu da, das auszubügeln, was der Arzt durch seine Fahrlässigkeit, durch die späte Diagnose versaut hat. Obwohl viele andere Eltern von schwerhörigen Kindern genau das von sich und anderen erwarten. Aufopferung. Ich habe Angst, dass wir uns später, falls Charlotte nicht richtig sprechen lernt, Vorwürfe machen werden, nicht alles getan zu haben. Aber müssen wir uns und Sie in einen Dauersprachstress begeben? Wir sind froh, dass uns der Kindergarten ein Stück Verantwortung für all das abnimmt. Ja, das ist ein Teil unserer Weigerung, Charlotte gezielten Sprachunterricht zu geben. Die Verantwortung war zu groß und nur auf uns. Jetzt dürfen wir sie teilen. Charlotte spricht kein Wort, aber sie scheint mit den Augen die wichtigsten unserer Äußerungen aufzunehmen, sie zu verstehen. Unsere Blicke, ein Nicken oder Schütteln des Kopfes, die Mundstellungen, das Glitzern in unseren Augen, wenn wir stolz sind auf sie, das sie bereits nachahmt. Unsere Hand-, Arm- und Fingerbewegungen, manche Körperhaltung. Und sie antwortet. Mit Händen, Armen, dem ganzen Körper und mit ihrer Stimme. Sie schimpft, singt, brabbelt, protestiert. Und oft zeigt sie uns Flugzeuge hoch oben in der Luft, die wir weder hören noch kaum sehen können.
Gestern hat Charlotte das erste Mal laut, vernehmbar, deutlich, wie ein normales Kind Mama gesagt. Nicht abgehackt Mama, sondern sehr niedlich Mama. Und dann nochmal. Gestern war Charlotte 2 Jahre und 9 Monate alt.
Charlotte ist auf dem Weg.
Charlotte, Mama. Horch, Mama. 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 Komm her. Ja, setz dich da unten hin. So, Charlotte, Mama. Bleib hier. Gut, also, pass auf. Nee, sag mal gut, pass auf. Mama. Nochmal.
Fast jedes hörgeschädigte Kind, schwerhörige Kind, ich nehme jetzt die Gehörlosen aus, kann in seinem Leben einen nahezu normalen, das heißt dem üblichen Bevölkerungsdurchschnitt angemessenen Sprachstand und auch eine Berufsausbildung erreichen. Das hörgeschädigte Kind kann faktisch alle Dinge erlernen, die ein Hörender auch erlernt. Es braucht dafür länger, es braucht spezielle Hilfen, sehr lange spezielle Hilfen. Und es wird möglicherweise, wenn da Grenzen sind, nicht telefonieren können. Aber selbst das können sehr viele Hörgeschädigte. Es wird vielleicht, wenn es hochgradig hörgeschädigt ist und nicht besonders sprachbegabt, auch Hörgeschädigte sind sprachbegabt oder nicht sprachbegabt, nicht unbedingt Verkäuferin werden können und in dem Störschall eines Kaufhauses jetzt noch differenzieren und hören können, aber es kann im Prinzip nahezu alle Berufe erlernen. Und wir haben Hörgeschädigte, die durchaus Klavier spielen oder Gitarre spielen. Ich habe ein hochgradig hörgeschädigtes, fast an Taubheit grenzendes Kind gehabt, das also begeistert Gitarre spielte. Und ich habe sie gefragt, wie ist das möglich? Und sie sagte mir, das fühle ich doch, dass das richtig ist.
Wunder werden nicht geschehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Charlotte sprechen lernen wird. Irgendwie sprechen. Ihre Hörschwelle, die Lautstärke, ab der sie etwas hört, ist nach einem Jahr täglichem Hörgerätetragen bereits gesunken. Ohne Geräte kann sie wohl ein startendes Düsenflugzeug hören, mit Geräten ungefähr einen Laster, der an ihr vorbeifährt. Ute und ich kommen jetzt wieder mehr zu uns. Merkwürdig. In unserer Ehe hatten wir kaum Probleme, die durch Charlottes Behinderung verursacht wurden. Nur den üblichen Kram. Eher weniger, eher glücklicher. Nur manchmal sind wir verdammt traurig. weint einer plötzlich los beim Essen. Etwa wenn Utes Traum von einem zweiten Kind plötzlich wieder durchbricht. Für eine Zeit. Oder wenn ich die lachende, albernde Charlotte ansehe und mir vorstelle, wie sie wäre, wenn sie nun auch noch hören könnte. Da schlagen unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, wie unsere Tochter sein sollte, uns voll um die Ohren. Davon müssen wir Abschied nehmen. Langsam. Auch damit wir Charlotte, die wirkliche, aufnehmen können. Denn die Charlotte ist eigentlich wundervoll. So. So wie sie ist.
Gehörlos. Erfahrungen mit einer schwerhörigen Tochter. Von Hardy Tasso. Es sprachen Donata Höffer und Burkhard Klausner. Ton Iris König und Eckhard Stoffregen. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Wolfgang Bauernfeind.